Wirtschaft on Air. Hören Sie das Wirtschaftsgespräch in luftiger Höhe mit Persönlichkeiten aus der Region Basel. Exklusiv im Gondeli von der Wasserfallenbahn zu Reigoldswil. Eine Kooperation von Prime News und der Handelskammer bei der Basel, die Impulsgeberin und Stimme von der Wirtschaft in der Region.
Wo der Raphael Weiniger zusammen mit seiner Frau 2009 beim Teufelhof eingestiegen ist, hat er 50 Leute beschäftigt. Jetzt, 15 Jahre später, zählt Weiniger Gruppe 650 Angestellte. Vom Gourmet-Restaurant über Hotel, Catering, Produktionsbetrieb bis zur Confiserie Pächle. Das Wachstum von der Basler Gastrofirma ist rasant und beeindruckend. Was treibt der Unternehmer Raphael Weiniger an? Was für einen Blick hat er auf die Region und auf den Zustand vom Wirtschaftsstandort? Was ist gut? Was müssen wir besser machen? Und wie geht er mit dem Fachkräftemangel um? Das sind ein paar von den Themen, über die wir in dieser Sendung reden. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Wirtschaft und Air, hier aus einem Gondeli von der Wasserfallenbahn. Mein Name ist Christian Keller und mir zu Gast ist heute der Raphael Weiniger. Ich würde behaupten, sicher einer der bekanntesten und umtriebigsten Gastronomen in der Region Basel. Ganz herzlich willkommen.
Vielen Dank, freue mich, dass ich hier sein darf.
Heute mal Sonnenschein. Sie sind ja gestartet in der Saison als Gastronom mit sehr viel Regen. Wir reden nachher über das Unternehmerische, aber vielleicht das erste Mal die Weiniger Gruppe. Das ist ja Ihre Unternehmung. Und als ich mich eingelesen habe, habe ich nochmal gemerkt, ich habe eigentlich gar keine Ahnung, wie gross und vielseitig die Unternehmung ist. Darum für das Publikum, das zulässt. Wie beschreiben Sie Ihre Unternehmung? Was machen Sie alles?
Ja, grundsätzlich sind wir in der Gastronomie, Hotellerie, Catering und Produktion daheim. Das ist so ein bisschen unsere Branche, wo wir uns wohlfühlen auch. Und wir sind entstanden aus dem Teufelhof Basel. Da habe ich 2009 übernommen. 2015 haben wir uns für eine Expansionsstrategie entschieden, um ein bisschen Kosten können zu teilen. Dass auch Beiträge von anderen Unternehmen genutzt werden, um gewisses Wachstum zu generieren. Und so sind wir relativ stark gewachsen. Von damals, als ich es übernommen habe, der Teufelhof mit 50 Mitarbeitern, jetzt zum Unternehmen in der genannten Branche mit rund 650 Mitarbeitenden, ausschließlich am Standort Basel zuhause.
650 Mitarbeitende, das ist sehr viel. Also das ist eine Verzehnfachung von dem, wo Sie gestartet sind.
Richtig, das war nie das Ziel gewesen, lustigerweise. Aber wir haben tatsächlich versucht, mit einem ersten Konzept 1777 in der Innenstadt einen Akzent zu setzen, außerhalb des Teufelhofs. Das ist uns gut gelungen. Wenn man mal angefangen hat, dann kommen dann auch plötzlich Angebote und so sind wir weiter gewachsen. Und heute sind wir gastronomisch tätig, das ist sicher sehr wichtig, mit vielleicht bekannten Restaurations- und Hotelleriebetrieben. Aber sehr, sehr ein wichtiges Standbein ist auch das Catering, wo wir Altersheim, Privatspitäler etc. Kindertagesstätten, Schulen, die beliefern. Das ist sicher ein sehr wichtiger, wenn nicht sogar der grösste Geschäftszweig geworden. Ja, so passiert es auch im Leben.
Reden wir nachher über Unternehmensentwicklung, Unternehmensstrategie mit Ihnen. Das finde ich sehr spannend bei Ihnen. Aber noch ein, zwei Worte zu Ihnen persönlich. Wer sind Sie? Ich habe gelesen, Jahrgang 1975, sind Sie noch top jung.
Ja, danke vielmals.
Drei Kinder haben Sie.
Richtig.
Das ist und Privatsphäre oder Privatleben gibt es bei Ihnen noch mit 56 Angestellten? Oder wie sind Sie? Wie muss man Sie kennenlernen?
Ja, grundsätzlich bin ich aufgewachsen in Muttenz, nicht geboren. Geboren bin ich in Solothurn, aber mit 5 bin ich dann auf Muttenz gekommen, bin dort gross geworden, wohne heute noch dort und habe tatsächlich drei wundervolle Kinder. Und zum Ausgleich vom Beruf gehört ein aktives Privatleben. Das ist auf der einen Seite eben Kind und auf der anderen Seite bin ich sehr gerne im Sport aktiv. Ich laufe das Leben gerne Marathon. Das ist so ein bisschen mein bester Freund, Doktor, Psychiater und Ausgleich gleichzeitig.
Ist das so etwas, was man sich auch wieder antreibt, wie im Geschäft? Also Marathon ist jetzt nicht gerade unbedingt etwas, was jetzt jeder macht. Brauchen Sie das so auch ein bisschen den Kick, denen, dass Sie bissen?
Ja, es ist für mich eher, der Marathon ist das Ziel, wo ich darauf trainiere und der Weg ist eben das Training und das gibt mir sehr viel, am Morgen aufzustehen, gehen joggen, das klärt den Kopf, ist ein Moment Ruhe für mich, ich bin mir mit sehr vielen Menschen umgeben und darum ist es etwas, was ich brauche, also ich suche dort die Ruhe und nicht den Kick, eigentlich im Training, Zeitpunkt für mich und der Ausgleich, den finde ich dort.
Wann stehen Sie auf dem Morgen?
Ja, ich versuche so 4 vor 6 aufzustehen, dann lege ich die Schuhe an, gehe joggen, das mehrmals in der Woche, das ist so ein bisschen mein Tagesstart.
Gut, also Teil 1 zu diesem Gespräch. Wir haben wirklich viel uns vorgenommen. Unternehmensentwicklung. Sie haben jetzt das so ganz einfach gesagt, eben, Sie haben 09 mit Ihrer Frau zusammen angefangen im Teufelhof. Und dann ist das einfach so gewachsen. Aber jetzt würde mich interessieren, Sie schreiben das auch auf der Webseite, Sie haben sich ganz bewusst für eine Unternehmensstrategie entschieden. Das war ein bewusster Entscheid, eine Modernisierung auf dem Teufelhof. Ist das in der Gastronomie, in dieser Branche, notwendig, um können überleben? Also der einzelne Gasthof, der funktioniert gar nicht mehr. Oder was war der Grund, dass sie das gemacht haben?
Vielleicht kurz zu der Gastronomie per se. Oder? Wir haben, wenn man die Zahlen anschaut, haben wir 80% der Betriebe, wenn man das Vollkosten, oder über 50%, ich muss korrekt sagen, von den Betrieben, wenn man Vollkostenrechnung macht, sind grundsätzlich defizitär. Und da sind vor allem auch Einzelmasken gemeint. Das ist eigentlich eine klare Zahl. Oder? Und um sich dem entgegenzustemmen, da muss man einen Weg finden. Und ich glaube tatsächlich, dass ein Verbund von Gastronomieunternehmen könnte wirtschaftlicher geführt werden. Mitunter das ist eine der Entscheidungsgrundlagen für die Expansion, die wir gestartet sind, aber nicht nur.
Sie haben etwas in anderen Gründen gesehen,
ich habe gemerkt, als ich den Einfluss übernommen habe, dass wir ein Element von unseren Kosten nicht im Griff haben, das ist der Hypothekarzins. Wir haben ja die Immobilie bei uns und der Hypothekarzins, wo ich gestartet bin, war 5%. Er ist dann mal gesunken auf 1,5%. Das macht einen riesen Unterschied, wenn man ein paar Millionen Schulden hat. Und ich habe gemerkt, diesen Faktor kann ich nicht beeinflussen. Und die Idee war, dass wir über die Expansion Geld verdienen und das Geld zur Schuldenrückführung nutzen. Das war eigentlich der initiale Grund für das Wachstum.
Und wie ist es dann weitergegangen? Und was ist der Kompass gesehen, was sie angetrieben hat? Ich meine, andere haben gesagt, das ist viel zu riskant, da muss ich Investoren holen.
Ja.
Sie haben es gemacht.
Ja, das erste Projekt hat uns Mut gegeben. Wir haben dort Erfolg gehabt, es hat sofort funktioniert. Das zweite Projekt ist gekommen, das hat auch funktioniert. Und wir haben dann wirklich aktiv ein bisschen Opportunitäten gesucht. Wir haben die Catering-Firma Riagua übernommen, die die Altersheime etc. beliefert. Und haben bis im 2019 ein fulminantes Wachstum angelegt. Das war ein bewusster Entscheid gewesen, auch ziemlich ins Risiko gegangen, muss ich sagen. Ich wollte das wirklich antizipieren. Im 2020 wollte ich konsolidieren und dann ist etwas anderes passiert. Dann ist die Corona-Krise gekommen und dann ist die Welt eh andere gesehen. Aber wir haben es dort bewusst gesucht und die Karten sind neu gemischt worden im 2020.
Wie funktionieren Sie als Unternehmer? Also ich meine, die Märkte, die Sie jetzt beschrieben haben, die hat es ja alle schon gegeben. Da hat es ja schon Anbieter gegeben. Das ist ja nicht so, dass man auf Sie dort gewartet hat. Nehme ich mal an.
Wir versuchen auch beim Kunden zu sein, das klingt ein bisschen salopp, das sagen sehr viele Firmen, das ist mir bewusst, aber wir versuchen es wirklich konsequent zu leben, die Gastronomie wirklich auf Menschen auszurichten, hohe Dienstleistung, Fokussierung, tolle Mitarbeitende, die Dienstleistungsqualität bringen, Konzepte, die funktionieren, die sich unterscheiden, die nicht kopiert sind, sehr individuell, das ist so unser Ansatz.
Ja, das betone ich auch immer wieder. Wie schaffen Sie es als Inhaber, wenn Sie so immer wachsen, noch individuell und persönlich auch zu bleiben? Natürlich, es ist Ihnen wichtig, dass Sie auf die einzelnen Betriebe Leute haben, die das wie unternehmerisch dann auch führen. Aber ist es nicht so, dass am Schluss trotzdem alles bei Ihnen auf dem Tisch landet?
Nein, Gott sei Dank nicht. Wir haben starke Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, die ihre Betriebe, es sind ja 13 Rechtseinheiten insgesamt geführt von Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern, führen, als wären sie das eigene Unternehmen. Also es sind Mitunternehmer in dem Sinn zu verstehen. Und, die haben eine hohe intrinsische Motivation, ihren Bereich so zu gestalten, dass er eben individuell ist und sind sehr selbstständig in ihren Entscheidungen. Ich gebe den Rahmen, sie malen das Bild.
Wir haben uns im Vorgespräch getroffen, vor 1, 2, 3 Wochen, ich weiß schon gar nicht genau, aber es ist noch nicht lange her. Und seitdem sind schon 2 Medienmitteilungen gekommen. Sie sind 2-mal in den Medien gekommen, weil sie einen neuen Geschäftsführer haben, im Westle zum Beispiel, oder weil sie beim Wirtshaus St. Jakob bei einem Projekt mitmachen. Da können wir nachher darauf eingehen. Da möchte ich auch fragen, geht das bei Ihnen so weiter? Also Ihre Gruppe, die macht laufend neue Akquisitionen, die Wachstumsstrategie ist noch nicht abgeschlossen.
Ja, wir haben jetzt gerade eine neue Unternehmensstrategie geschrieben. Dort haben wir tatsächlich definiert, dass wir punktuell und partiell in gewissen Geschäftsfeldern möchten weiter wachsen. Das ist immer opportunistisch und nicht desperate. Wenn man so, also ich bin nicht auf der Suche aktiv, oder, aber wenn mir eine Opportunität zugetragen wird und die Rahmenbedingungen stimmen, dann wird weiter gewachsen. Das ist so. Das haben wir so festgelegt.
Dann würde ich gerne zu dem noch eine Frage stellen, bevor wir zu einem anderen Thema gehen. Sie haben auch im Vorgespräch gesagt, bei Ihnen kam die Buchhaltung immer relativ weit vorne. Aber Sie sind ja auch Unternehmer und da gibt es ja auch das Bauchgefühl. Also wenn sich eine Opportunität auftut, was ist denn zuerst?
Immer das Bauchgefühl. Immer das Bauchgefühl. Wenn der Bauch nicht stimmt, dann musst du es eh nicht machen. Das ist so eine Binsenwahrheit jetzt, zumindest für mich, aber ich glaube, das gilt auch für viele andere Menschen. Und wenn man dann das Bauchgefühl noch finanziell abbilden kann, umso besser.
Wie oft sind Sie reingelaufen im Bauchgefühl?
Ja, immer, wenn ich es missachtet habe, oder wenn ich irgendeinen Entscheid getroffen habe, Contre gehört, dann, oder Contre Bauch, ich weiss jetzt gar nicht der englische oder der französische Ausdruck, aber dann sind Fehler passiert und natürlich sind mir davon nicht gefeilt.
Gut, jetzt in diesem Format reden wir sehr oft über Wirtschaftsattraktivität, Wirtschaftsstandort Basel. als Gastronom und auch jemand, der sehr engagiert ist. Sie sind im Verwaltungsrat von der Messe. Sie sind im Vorstand von der Handelskammer. Würde mich natürlich sehr interessieren. Im Austausch mit den Gästen. Mit den Leuten, die Sie kennen. Was würden Sie sagen? Wie attraktiv ist die Region? Einfach von den Leuten, die hierher kommen, was würden Sie ausstreichen, was ist gut und nachher dann auch, was ist verbesserungswürdig?
Ja, reden wir jetzt vom Fokus Tourist, ja, also genau. Besuchende in Basel. Ich denke, wir haben da tatsächlich eine attraktive Stadt mit einem tollen Angebot, sehr spezifisch in einem Segment auch, aber das ist das kulturelle Segment. Das ist sicherlich etwas, das konkurrenzfähig ist. Wir haben eine attraktive, lebendige Gastronomie, eine tolle, schöne mittelalterliche Innenstadt. Das wird gelobt. Ist aber nicht so, dass es ein Magnet ist, wie jetzt zum Beispiel eine vergleichbare Stadt in der Schweiz wie Luzern, die einfach vom Tourismuspotenzial noch ein bisschen mehr zu bieten hat mit dem See und den Bergen etc. Aber dort haben wir sicher einiges zu bieten aus Fokus Tourist. Was bemängelt wird, ist vielleicht die Möglichkeiten, die man hat am Sonntag, die sind doch sehr eingeschränkt in unserer Stadt.
Vielleicht noch eben die USP von dieser Stadt. Sie sind ja auch im KKL Luzern, ja. Oder sind Sie auch dabei? Also Sie kennen sehr gut die Unterschiede, wie sich Luzern positioniert mit einem KKL und wie sich Basel positioniert. Was würden Sie sagen, Rheinschwimmen zum Beispiel? Das ist so etwas, wo man vielleicht als Basel gar nicht dran denkt, aber das ist etwas, wo auch bei den Experts extrem gut ankommt, dass es das überhaupt gibt in Basel. Was sind so die unschlagbaren Werte, die die Stadt und die Region hat?
Also Kultur, das ist klar, das ist ein unschlagbarer Wert. Ich denke, da sind wir wirklich Vierer, Architektur, Innenstadt, Erlebnis. Dort sind wir sicherlich konkurrenzfähig. Dort würde ich den Schwerpunkt sehen.
Was sind vielleicht Punkte, wo wir uns gar nicht so bewusst sind in der Region, wo Ihnen Gäste erzählen oder wo Sie immer wieder hören über die Stadt, wo Sie würden sagen, das würde sich lohnen, wenn wir das noch mehr wieder anschauen?
Ja, die Möglichkeit am Sonntag, oder? Der Wochenendtourist hat sehr eingeschränkte Möglichkeit am Sonntag, gastronomisch oder auch vom Angebot her, irgendetwas zu unternehmen, wo sinnstiftend ist. Da könnte man sich das Bewusstsein der Touristen ernst nehmen und schauen, dass man dort bessere Angebote generiert. Da sehe ich etwas, wo man eine Lücke könnte schliessen. Aber am Schluss ist das Angebot so, wie es ist. Wir können das nicht per se so verändern, wenn wir mit dem arbeiten, was wir haben.
Ist es wichtig, dass so grosse Veranstaltungen wie eine potenzielle Eurovision-Durchführung nach Basel kommt, oder ist das mehr für die Galerie?
Es ist aus zwei Dimensionen wichtig. Einerseits die unmittelbare Wertschöpfung, die generiert werden kann für unsere Region. Unsere Hotelbetriebe sind gebüttelt. Die Zahlen sind im Vergleich zu anderen Regionen sind nach wie vor im Hintertreffen. Die Auslastung ist tief. Also unmittelbare Wertschöpfung ist spannend und dort bin ich klar der Meinung, das wäre sehr, sehr wichtig. Und natürlich leistet es einen Beitrag an die Wahrnehmung in Europa für den Tourismusstandort Basel. Von dem kann man vielleicht langfristig profitieren.
Sind wir dort bescheiden, Amix? Zu wenig selbstbewusst? Es wird ja auch schnell gemeckert, dass es zu teuer ist. Verständlich, geht um Steuergeld. Aber sind wir dort bescheiden im Anspruch?
Ja, zu bescheiden vielleicht nicht. Ich denke, natürlich muss man sich gut überlegen, wohin, dass man diese Steuergelder investieren. Aber ich halte jetzt hier im Kosten-Nutzen-Analyse, zumindest aus meiner Perspektive, den Investitionsentscheid als richtig, als Destination, der Nutzen überwiegt den Schmerzen.
Wenn wir über Defizit reden, auch wieder aus auch jetzt der Gastronomensicht, dann jetzt einfach meine Wahrnehmung in der breiten Öffentlichkeit, was wirklich oft Diskussion ist, sind die vielen Baustellen in der Stadt. Natürlich, man kann immer sagen, Baustellen bedeutet eine Investition, aber es nervt vor allem, wenn es die ganze Zeit ist. Ist das etwas, was Sie auch würden sagen, oder hat es Sachen, die sich auch verschlechtert haben in den letzten Jahrzehnten, wo Sie feststellen, dort sind wir früher noch besser gewesen?
Ich finde, das Gegenteil ist der Fall. Wir sind in vielen Dimensionen besser geworden. Wir haben ein attraktives Angebot in der Stadt, wird gut im Schuss gehalten. Natürlich sind die Baustellen ärgerlich. Ich habe jetzt gerade mit unserem Betrieb Beschle an der Clara-Strasse doch einen sehr grossen Impact von einer sehr grossen und langen Baustelle. Aber am Ende des Tages ist es für eine dynamische urbane Region wichtig, dass dort investiert wird. Ich kann das nachvollziehen. Das eine oder andere können wir vielleicht besser lösen, aber eben, wir können immer etwas besser machen.
Gut, dann wird es jetzt gerade ein bisschen lauter. Unsere Stammhörerinnen hören wissen, warum. Jetzt sind wir schon in der Hälfte. Jetzt geht die Tür auf, wird es ein bisschen lauter. Aber das soll uns nicht stören, das Gespräch fortzusetzen. Jetzt aus der unternehmerischen Sicht, als jemand, der eben Betrieb hat, Gastronomiebetrieb in der Region. Es ist ja interessant, Sie investieren ja hier, also in der Region. Das heisst für mich, es ist attraktiv, hier zu investieren. Jetzt haben wir aber auch viele Debatten, zum Beispiel ein Wohnschutzgesetz oder einfach auch sehr schlechte Bewertungen von Bauinspektorat, von Architekten. Wie nehmen Sie diese Diskussionen wahr? selber als jemand, der Betrieb hat, der Bewilligungen muss einholen muss, wie sieht es dort aus? Sie haben keine grauen Haare, muss das spielen, aber nicht so viel, obwohl sie drei Kinder haben.
Ja, ja eben, das ist eigentlich sehr erfreulich. Nein. Also aus meiner die Perspektive halte ich unsere Region als sehr attraktiv zum Investieren. Wir haben in der neuen Unternehmensstrategie entschieden, dass wir ausschließlich in der Region Basel weiterhin aktiv sind und nicht außerhalb gehen. Das ist ein Bekenntnis zum Standort. Wir sind bis jetzt mit unseren Anliegen, mit unseren Gesuchen, mit unseren Baubewilligungen immer durchgekommen. Wir haben da auch den nötigen Support bekommen. Ich habe keine einschlägige, negative, schwerwiegende Erfahrungen gemacht, die ich jetzt hier nennen könnte. Wirklich nicht. Ich würde es, wenn ich es könnte.
Können Sie es nachvollziehen, dass die Debatte besteht? Oder muss man selbstkritisch sagen, beides oder namens gerne ein bisschen Staat schuldig machen, die Schuld geben dafür, dass vielleicht ein Geschäftskonzept nicht funktioniert hat?
Ich würde jetzt nicht sagen, dass Beizer per se den Staat verantwortlich machen für ihr eigenes Arbeiten. Ich glaube, wir müssen mit den Rahmenbedingungen arbeiten, die da sind. Und es ist ein Volkswille, das Wohnschutzgesetz, das gilt es zu respektieren. Und dass da eine Umsetzungsunsicherheit am Anfang gibt, das kann ich nachvollziehen. Die Prozesse sind jetzt am Laufen. Aber ich glaube nicht, dass man jetzt das Gesetz für alles Übel in Basel kann verantwortlich machen kann oder der eigene Misserfolg. Das ist dann doch zu einfach.
Okay. Dann auch als Laie einfach gefragt, man nimmt jetzt hier sehr eine positive Grundstimmung wahr. Dem gegenüber stehen so Horrormeldungen wie Hotel Basel, Knallauffall zu, Kaffee Spitz, wieder off, aber hat auch nicht funktioniert, ist unsicher, wie es am Schluss weitergeht. Wie gut ist denn die Branche insgesamt aufgestellt?
Wenn wir jetzt vom Segment Hotellerie sprechen, was man klar muss unterscheiden von der Gastronomie, also von der Restauration, dann ist die Hotellerie in Basel tatsächlich in einer herausfordernden Situation. Wir haben sehr grosse Volumen verloren an Geschäftstourismus im Vergleich zu vor der Covid-Pandemie. Wir haben grosse Veranstaltungen verloren im Zug von der Covid-Pandemie. Ich glaube, wir müssen den Namen nicht nennen an dieser Stelle. Und wir haben Kapazitäten, die für die Volumen geschaffen worden sind in der Stadt an Hotels. Jetzt die Auslastungszahlen sind in Basel etwas um die 50%, vergleichbare Destinationen 65%, 70%, 75%. Der Durchschnittspreis in Basel ist tief. Die Basler Hotellerie hat ein Problem. Die Volumen, die Basel Tourismus generiert im Freizeittourismus, mögen die Lücken nicht schliessen. Dass hier eine gewisse Art von Bereinigung jetzt passieren tut, das ist nachvollziehbar. Und natürlich, dass gerade so Traditionsbetrieb trifft, wie eben Hotel Basel und das Merian Spitz, ist äußerst schmerzhaft. Und hat sicher auch damit zu tun, dass die Rahmenbedingungen für individuelle, bitte private Hotelbetriebe schwierig sind. Also auch für den Minigi.
Also eben, also auch hier wieder, das zeigt eigentlich, es geht eigentlich nur noch im Verbund, ist das korrekt?
Es geht im Verbund oder mit ganz anderen Setups von der Investitionsabdeckung, also Venture Capital oder ähnliche Dimension baut die Hotels, oder die können ganz anders rechnen, als ein am Markt finanziertes Hotel. Und da braucht es schon Lösungen, wenn man will, in der Schweiz die private städtische Hotellerie auch in der Zukunft haben.
Gut, dann wir das Thema ein bisschen ändern. Es ist ein sehr kompetitiver Markt, das haben Sie jetzt beschrieben. Es ist ja auch ein Markt mit nicht hoher Marge. Ich glaube, das ist ja kein Geheimnis in der Gastronomie. Und auf der anderen Seite haben Sie, würde ich auch behaupten, relativ hohe Ansprüche der Gäste. Und auch das ist immer das Thema im Dialog hier in diesem Podcast zwischen Wirtschaft und der Gesellschaft. Wie versuchen Sie, das zu vermitteln? Dass auf der einen Seite selbstverständlich es legitim ist, einen hohen Anspruch zu haben an Gastronomie, an wie man bedient wird, an die Qualität, aber auf der anderen Seite selber Preis muss haben.
Ja, die Inflation ist tatsächlich das grösste Problem in unserer Branche. Das gibt es auch Studien dazu. Also wir haben Preisanstiege von 2,2-2,8%, jetzt spezifisch auf unsere Branche, auf das, was wir einkaufen. Und wenn man den Branchenschnitt anschaut, ist es uns nicht gelungen, das weiterzugeben an unsere Gäste. Also da haben wir ein Problem. Und wir müssen das argumentieren, wir müssen die Preiserhöhungen können weitergeben, weil sonst strengen wir uns aus dem Markt. Und das geht nur über einen Dialog. Und die Dialoge, die müssen wir feiern als Unternehmerinnen und Unternehmer. Ich muss es vermitteln, dass unsere Dienstleistung etwas kostet. Und wenn das Verständnis nicht da ist, dann ist die Konsequenz, dass es gleich mal keine ähnlich gelagerte Betriebe wie der unsere mehr gibt.
Es sind bald Grossratswahlen. Ja, sind nicht gesehen auf der Liste. Und im Landrat, wenn Sie in Basel-Land wohnen würden, bin ich jetzt nicht ganz sicher, habe ich Sie auch nicht gesehen. Das wäre eine Chance, in die Politik zu gehen und das den Leuten zu erklären.
Nein, Politik tue ich respektieren. Alle Politikerinnen und Politiker, die das Amt ausüben. Das ist aber definitiv nichts für mich und würde ich auch für die Zukunft ausschließen.
Aber das wäre doch genau dort der Ort, wo sie könnten das Verständnis einbringen. Und Wirtschaftsbände, die sagen jedes Mal, bitte gehen auch in die Politik. Das ist wichtig, dass Fachleute in der Politik sind, dass wir das Feld nicht anderen überlassen.
Das ist eine berechtigte Kritik. Ich kann hier nur argumentieren, ich sehe meine Rolle als Unternehmen in der Gesellschaft und möchte die eigentlich beibehalten. Und so hat jeder seine Rolle.
Ja, und es braucht auch viel Geduld in der Politik. Das wird auch ein Argument.
Das haben jetzt Sie gesagt, aber ich bin sicher nicht der Typ, der stundenlang in Sitzungen ausharren kann. Das entspricht nicht meinem Naturell.
Gut. Dann Thema Nachhaltigkeit. Das fällt auch auf. Viele Gastunternehmen, die legen Wert auf. Die betonen auch auf der Speiskarte, es sei regional eingekauft, nachhaltig produziert. Wie sehr spüren Sie von den Gästen, dass das ein Bedürfnis ist? Und da auch wieder die Frage in der Umsetzung. Es klingt immer schön. Das wird dann teurer. Wird das dann auch akzeptiert, dass man mehr zahlt? Gut, das ist das überhaupt konkurrenzfähig?
Ja, da haben wir schon noch eine Lücke zum Schliessen. Oder? Wir haben das Klimaneutralitätsziel im Kanton Basel-Stadt 2037 beschlossen und ich versuche jetzt mit einem Projekt bei Wette 7 am Rhein herauszufinden, was bedeutet denn klimaneutral. Oder? Und ich merke, das kostet etwas. Und ich merke aber auch, dass es über ein Konsumverhalten geht. Oder? Der grösste Teil der Emissionen wird an dieser bei Wette 7 von der Produktgattung Fleisch und Käse produziert, CO2. Und wir können das auch nicht anbieten, aber am Schluss sind wir dann nur noch beim Wasser. Und ich glaube, dann ist eben auch das Angebot nicht mehr attraktiv. Und da müssen wir noch Lücken schließen. Da erlebe ich teilweise auch sämtliche Ansätze von den Verbänden oder vom Kanton als teilweise etwas hilflos.
Können Sie es ein bisschen erzählen? Es ist ja lustig, Sie haben es wirklich durchgespielt bei den Büwetten. Sie haben wirklich gesagt, ich will es voll durchziehen. Ja. Oder? Und jetzt erzählen Sie mir ein bisschen, wie das gelaufen ist.
Ja, wir haben mal den Bau aus alles wieder genutzten Bauelementen erstellen. Das war enorm teuer gewesen. Das hat mir ein Vermögen gekostet im Vergleich zu einer konventionellen Büwette. Wir hätten die viel günstiger können haben, aber die Emissionen sind null. Das ist ja schon mal gut. Aber was wir dann gemacht haben, wir haben sehr konsequent auf gerettete Lebensmittel oder ähnliche oder Regionalität gesetzt und haben die Emissionen gemessen im Verhältnis zu einer konventionellen Büwette. Also wenn man jetzt einfach Prosecco verkauft hätte, anstatt Schaumwein aus der Region oder ähnliche Themen. Und wir haben den Klima- oder CO2-Ausstoß um ein Drittel reduzieren. Und jetzt haben wir noch zwei Drittel to go, bis wir dort auf Null sind. Und wenn man dann anschaut, wo wir dort ansetzen müssen, dann merke ich, dort stoße ich dann gleich mal an eine Grenze. Weil wir haben den Käse aus Allschwil von Biomilch, aber trotzdem ist es massgeblich verantwortlich für den CO2-Ausstoß von der Gesamtbilanz. Und mit dieser Erkenntnis muss ich jetzt davon arbeiten. Und das ist für uns enorm spannend. Das ist für mich das Role-Modell, wie schafft der Gastronomiebetrieb wirklich auf Netto Null und was bedeutet das? Und diese Erkenntnis nutze ich, um einerseits können wir dann politisch einbringen, aber auch für unsere eigenen Betriebe. Ich glaube, das ist ein wichtiges Experiment.
Wenn man so zulässt, man merkt, ich meine, Sie machen das jetzt alles. Ich selber merke einfach, vielleicht haben Sie auch den Eindruck, wenn man vor allem mit politischen Leuten darüber redet, wo das gerne erzählen, das ist nicht zu Ende gedacht. Es gibt so viele Sachen, die aber politisch schon entschieden sind, wo wir nicht wissen, ob die funktionieren. Sehen Sie das auch so?
Ich glaube, gut ist, dass es entschieden ist. Und das bringt mit sich, dass man sich dieser Frage stellen muss, auf der einen Seite. Und es wird auch ein Preisschild mit sich bringen. Also das muss finanziert werden können. Und ich sehe es eher so. Und die Finanzierung muss jetzt einfach gesprochen werden in der Zukunft.
Aber eben, Preise. Sie haben jetzt Privatkunden vorher erwähnt, haben Sie es nicht können durchsetzen, jetzt haben Sie die Inflation durchgemeint, aber wenn es teurer wird in der Gastronomie, ich meine, Schnitzel ist jetzt zum Teil schon über 50 Franken, das kann man ja nicht noch teurer machen mit dem Argument, es ist nachhaltiger. Und ich nehme an, auch bei den Geschäftskunden wird das schwierig zum Durchsetzen, oder bin ich da falsch informiert?
Nein, natürlich. Also grundsätzlich ist es so, dass wir gerade im Geschäftskundenbereich ja Verträge haben, wo die Preise festgesetzt sind. Und da kann ich die nicht einfach nach Belieben erhöhen. Und da muss ein Ruck durch unsere Gesellschaft gehen. Die Klimaneutralität wird etwas kosten. Irgendjemand muss das zahlen. Und das kann der Konsument sein, das kann der Staat sein über Subventionen. Das kann aber nicht der Unternehmer sein. Weil der Unternehmer hat keine Luft. Bei unseren Gewinnmarschen sind wir nicht in der Lage, das allein zu tragen.
Gut, dann kommen wir gegen den Schluss noch zu einem anderen ganz grossen Thema, das Sie sicher auch fest beschäftigt. Und zwar Fachkräftemangel, genug Leute finden und so weiter. Sie haben vor zwei Jahren am Gastropodium vom Wirtenverband einen interessanten Satz gesagt, ich bin selber dabei gesehen, das ist mir in Erinnerung geblieben. Sie haben gesagt, der künftige erfolgreicher Gastronom ist der, der noch Leute hat, die er anstellen kann, die bei ihm noch arbeiten.
Hm. Zu dieser Aussage stand ich nach wie vor, oder wenn man jetzt den Arbeitsmarkt anschaut, generell wir haben eine Million Leute, die in Pension gehen in den nächsten 10 Jahren, eine 500.000 Erwerbstätige kommt nachher, das ist eine Lücke. Das ist jetzt nicht gastronomisch, das ist gesamtwirtschaftlich. Und das ist eine riesige Herausforderung. Und was mir muss gelingen, ist die Leistungsbereitschaft weiterhin können aufrechtzuerhalten unter diesen Rahmenbedingungen. Und darum finde ich den Satz nachher voll richtig. Am Schluss geht es darum, dass die Leute Erfolg haben, die eine qualitativ hochwertige Dienstleistung können bringen können. Das wird funktionieren.
Müssen Sie nicht Ihre Branche, wenn es um das Thema geht, komplett neu aufstellen? Seit der Corona-Pandemie, wo alle Restaurants zugesehen sind, haben die Leute, die da geschafft haben, Zeit gehabt, also notgedrungen, haben sich umgeschaut, haben andere Jobs entdeckt, haben vielleicht gemerkt, oh, da muss ich am Wochenende nicht arbeiten. Ich habe im Verhältnis vielleicht mehr Lohn, ich habe weniger Belastung, ich werde weniger abgeflutet von Gästen, die irgendwie unzufrieden sind. Das ist doch wahnsinnig schwierig für Sie, jemanden zu überzeugen, komm zu mir arbeiten. Dann darfst du den ganzen Tag rumsägen. Ich bin ein bisschen tendenziös, ich bin ja Journalist, ich darf das.
Sie dürfen das, ja.
Und dann müssen Sie ja dann auch noch einen attraktiven Lohn können zahlen. Auch das ist vielleicht in der Gastronomie schwierig. Wie soll das gehen?
Also ich bin, muss ich Ihnen jetzt leider widersprechen, der Meinung, dass unsere Branche sehr tolle Argumente hat, warum das eben ein richtiger Arbeitsort ist. Wir haben attraktive Berufsgattungen. Wir sind in der Lage, marktgerechte und gute Löhne zu zahlen. Unternehmen sind heute, wenn gut geführt, in der Lage, zeitgemäße Arbeitsmodelle ihren Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen. Und was wir bringen, ist Menschen und enorme Entwicklungsmöglichkeiten. Und ich finde, da sind wir nicht so schlecht aufgestellt, wie Sie es jetzt dargestellt haben. Es gibt sehr gute Gründe, in unserer Branche eine Karriere zu machen.
Das ist völlig unbestritten. Aber ist es nicht richtig, dass seit Corona das viel schwieriger geworden ist, die Leute zu gewinnen? Es sind so viele offene Stellen. Also es ist eigentlich unmöglich, in der Gastronomie keine Stelle zu finden.
Ja, da unterscheiden wir uns nicht vom Baumgewerbe, oder? Also ich meine, die Branche sucht auch händeringend Leute und ich glaube, da ist mir eher so eine gesellschaftliche Entwicklung, die mir ein bisschen Sorgen macht, oder? Dass wir ein bisschen in die Akademisierung gehen und das Handwerk vielleicht ein bisschen ins Rücktreten gekommen ist und ich sehe es als Gesellschaftsproblem und nicht als Branchenproblem.
Ja, klar, natürlich merken Sie bei den jungen Generationen eine andere Anspruchshaltung, ein anderes Verständnis, wie lange man auf dabei ist. Sie haben in Ihrem Leben immer geschafft. Wie ist das?
Ja, es ist natürlich legitim, dass die neue Generation andere Ansprüche hat an uns Unternehmerinnen und Unternehmer. Das ist schon immer so gewesen. Und ich glaube, es lohnt sich nicht darüber zu lamentieren, dass es so ist, sondern es ist in der Wandlungsfähigkeit des Unternehmens, sich auf diese Bedürfnisse anzupassen.
Okay, aber darf ich noch nachfragen? Genau. Einfach Löhne, mehr Ferien, neue Modelle, das ist ja das Thema. Also es hat ein Unternehmen gegeben in Basel, wo auch mit Medienmitteilung angekündigt hat, man führt jetzt 4-Tages-Wochen ein, damit dann die Leute 3 Tage am Stück frei haben. Das ist ja wie bei der Basler Polizei. Nach 3 Monaten ist eine Medienmitteilung gekommen oder ist irgendein Bericht gekommen in einer Zeitung. Es hat jetzt sich gezeigt, das bewährt sich nicht, das hat man eher kleinlaut mitteilt. Es ist schwierig.
Ja, ich halte nicht von pauschalen Modellen, die man über eine Gruppe brechen kann. Das ist nicht die Lösung. Die Lösung geht über die Individualisierung der Arbeitszeitmodelle. Man muss die auf die Leute zuschneiden. Das ist die Lösung in unserer Branche. Wenn Sie möchten am Freitag frei haben und ich kann Ihnen das gewährleisten, dann haben Sie am Freitag frei. Das ist der Schlüssel. Das können nur unsere Branche bieten.
Letzte Frage zu diesem Thema noch. Roboter, haben die eine Zukunft? Dass man vom Roboter bedient wird und dafür weiss man, in der Küche ist noch ein Mensch, der kocht.
Ich kann mir das nicht vorstellen, dass in nur Zukunft das eine Zukunft hat.
Gut, dann sind wir jetzt fast am Ende von diesem Gespräch, Herr Binigo. Meine letzte Frage, das ist immer die gleiche. Was wünschen Sie sich für das Jahr?
Keine weiteren Turbulenzen. Ich möchte jetzt einigermaßen geopolitische mehr Stabilität, Planungssicherheit und was auch mal dürfte passieren, gesicherte Beziehung zu der EU, das würde uns Planungs- und Investitionssicherheit geben.
Gut, dann danke ich Ihnen ganz herzlich für das spannende Gespräch. Vielen Dank, haben Sie sich Zeit genommen. Mit diesem wunderbaren Wetter darf man sagen. Also vielen Dank, auch, dass Sie das organisiert haben.
Danke, ja.
Weiterhin viel Erfolg. Wir sind gespannt, was für weitere Projekte Sie verfolgen.
Merci. Danke schon vielmals.
Das war es gesehen von dieser Sendung von Wirtschaft und Air. Vielen Dank fürs Interesse. Abonniert doch die Sendung, die ist kostenlos. Die kann man überall abonnieren, auf allen Podcast-Kanälen, die gängig sind. Und dann sind wir immer dabei bei spannenden Gesprächen mit Unternehmerinnen und Unternehmern aus der Region Basel. Weiterhin einen sonnigen Tag. Auf Wiederhören.
Wirtschaft on Air, hören Sie das Wirtschaftsgespräch in luftiger Höhe mit Persönlichkeiten aus der Region Basel. Exklusiv im Gondeli von der Wasserfallenbahn zu Reigoldswil. Eine Kooperation von Prime News und der Handelskammer bei der Basel, die Impulsgeberin und Stimme von der Wirtschaft in der Region.